The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 8. September. Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerät momentan immer mehr unter Druck. In der sogenannten Böhmermann-Affäre lässt ihr Krisenmanagement sehr zu wünschen übrig. Hier nochmal eine kurze Übersicht über die Geschehnisse. Vor gut einem Jahr strahlte das ZDF eine Folge des Neo-Magazins Royal aus. Moderator Jan Böhmermann beschuldigte in dieser Sendung den Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm, undurchsichtige Kontakte zu Russland zu pflegen.
Der Chef unserer deutschen Cyberabwehr ist der Gründungspräsident des Cybersicherheitsrats Deutschland e.V., in dem die Russen drin sitzen. Moment mal, die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr, und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland. Es wäre Zeit, vielleicht noch einen weiteren Cybersicherheitsrat einzuführen.
Kurz darauf wurde Schönbohm von seiner Vorgesetzten Nancy Faeser von seinen Aufgaben im BSI entbunden. Das Problem an der Sache, die von Böhmermann aufgestellten Behauptungen erwiesen sich als haltlos. Schönbohm entschied sich daraufhin zu klagen. Sein Anwalt sagte dazu bei Welt TV:
Ich meine, letztendlich steht ja nichts anderes im Raum als Landesverrat, ja, als geheimdienstliche Agententätigkeit. Ich finde das skandalös, wenn Sie das gestatten, dass sozusagen ein Staatsträger, ein Bundesinnenministerium sich dort auf Informationen eines Fernsehsenders verlassen möchte.
Nancy Faeser befürchtete nun offensichtlich, dass ihr im Nachhinein eine Entlassung von Schönbohm aufgrund von haltlosen Behauptungen des ZDF auf die Füße fallen könnte. Daher beauftragte sie im März den Verfassungsschutz, Material über Schönbohm zu sammeln, um ihm Fehlverhalten im Amt nachzuweisen. Höchst fragwürdig aus Sicht des Juristen Christian Winterhoff.
Sie hat ja offenbar intuitiv und ohne überhaupt den umfassenden Abschlussbericht zu kennen, Nachermittlungen verlangt. Und das spricht aus meiner persönlichen Sicht doch sehr dafür, dass hier vielleicht sachfremde persönliche Interessen eine Rolle gespielt haben.
Die Opposition sieht hier natürlich Angriffsfläche, wie hier der Innenpolitiker Christoph de Vries von der CDU.
Das erinnert mehr an Stasi und DDR als an parlamentarischen Rechtsstaat. Das ist ein Skandal und deswegen werden wir das auch aufklären. Wenn sich das alles bewahrheitet, dann stellt sich die Frage, ob sie in ihrem Amt bleiben kann.
Der Innenausschuss des Bundestages hat Nancy Faeser jetzt schon zweimal eingeladen, um sie dort zu der Sache zu befragen. Beide Termine hat Faeser nicht wahrgenommen. Beim ersten Mal ließ sie sich wegen Krankheit entschuldigen. Dummerweise hatte sie offenbar genau in der Zeit der dpa ein Interview gegeben, was Friedrich Merz vorgestern im Bundestag weidlich ausschlachtete.
Danke, dass Sie hier sind heute Morgen, Frau Faeser. Vielleicht erläutern Sie uns mal in den nächsten Tagen, nachdem Sie sich gestern krank gemeldet haben und in Wiesbaden DPA-Interviews gegeben haben. Schön, dass Sie hier sind und vielleicht sagen Sie mal etwas zu diesem Sachverhalt.
Wie gefährlich kann Nancy Faeser diese Affäre jetzt noch werden? Zumal sie schon hat durchblicken lassen, dass sie bis Dezember keine Möglichkeit sieht, den Ausschuss für eine Befragung zu besuchen. Das will ich von Gordon Repinski wissen. Der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer war gestern den ganzen Tag im Bundestag und hat die Stimmen dazu eingefangen. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Chelsea.
Wie beurteilst du Nancy Faesers Krisenmanagement zurzeit?
Naja, Nancy Faeser, muss man sagen, die hat natürlich zwei große Probleme in der Causa Schönbohm. Das erste große Problem ist, dass es die Causa überhaupt gibt, denn sie hat Arne Schönbohm ja seinerzeit entlassen auf Basis eines satirischen Fernsehberichtes, der sich dann im Nachhinein nun wirklich gar nicht als so gehaltvoll herausgestellt hat. Also da fängt das große Problem dann schon an und deswegen landete sie erst im Krisenmanagement. Na, und dass sie in dieser Woche dann die Innenausschusssitzungen verpasst hat, dass sie da sich nicht Frage und Antwort der Opposition gestellt hat, das ist sicherlich auch ein Versäumnis. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Nancy Faeser ist die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen. Das heißt, sie wird jetzt auch von der Opposition unter Feuer genommen. Das ist ein politisches Kalkül. Das ist ganz normal. Das passiert auf der anderen Seite auch. Und der Vorwurf, dass sie jetzt den Verfassungsschutz angesetzt hat, um Erkenntnisse zu finden, die sozusagen ihr nützen würden, Das ist keinesfalls bewiesen. Also insofern würde ich sagen, nicht sehr gut das Krisenmanagement, aber viel problematischer für Nancy Faeser, dass man überhaupt mit Arne Schönbohm so umgegangen ist.
Und was glaubst du, kann die Affäre für sie noch so gefährlich werden, dass ein Rücktritt unausweichlich wird?
Nein, Chelsea, einen Rücktritt, glaube ich, wird es nicht geben. Die Frage ist, wenn man sich jetzt anschaut, dass es noch 4 Wochen bis zur Wahl in Hessen sind, dass es ihr schaden kann, dass es in diesem Wahlkampf zur Belastung für Nancy Faeser wird. Und sie hat ja im Kampf um die Staatskanzlei in Wiesbaden ohnehin keine besonders gute Ausgangsposition. Boris Rhein, der CDU-Amtsinhaber, liegt vorne. Sie ist die Herausforderin und sie liegt weit abgeschlagen. Und ja, jetzt hat sie einen wirklichen Klotz am Bein mit diesem Thema. Und natürlich wird die Union das auch noch weiter ausschlachten. Ja, und auch die Grünen, die sind nur halb an ihrer Seite. Also ein Rücktritt wird es wahrscheinlich nicht sein. Eine Schwächung, zumal im Wahlkampf, auf jeden Fall.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem Investor und Asien-Experten Horst Geike über Vietnam. Er lebt selbst seit 1981 in Asien und kann uns erklären, welche Bedeutung die wirtschaftliche Entwicklung für das kommunistische System hat.
Wenn jedes Jahr es der Familie etwas besser geht, die Education besser wird, die Gesundheitsversorgung besser wird, dann kommt keiner auf die Idee, dass er morgen 2-Parteien-System haben will und zur Wahl gehen will.
Außerdem erklärt uns unsere Börsenreporterin Anne Schwedt die Gründe für den starken Dollar aktuell. Wir staunen über die Färöer-Inseln, die zeitweise nur Touristen ins Land lassen, die in die Hände spucken und helfen, das Land in Schuss zu halten. Und wir wundern uns über Eltern hierzulande, die scheinbar vergessen haben, wie es ist, Teenager zu sein. Horst Geike ist Investor und Chairman des Deutschen Hauses in Ho Chi Minh Stadt in Vietnam. Es ist ein 25-stöckiges Green Building, das 27 deutsche Unternehmen beherbergt, unter anderem Bosch, Deutsche Bank oder Siemens Energy. Geike ist seit 40 Jahren in Asien und schätzt die Entwicklung und Bedeutung für deutsche Firmen in Vietnam hoch ein. Deutsche Unternehmen betreiben knapp über 100 Produktionsbetriebe dort. Deutsche Investoren werden bis Ende des Jahres 70.000 Arbeitsplätze geschaffen haben, so schätzt er. Das Investitionsvolumen dieser Firmen liegt bei immerhin über 4 Milliarden Dollar. Er spricht mit mir über den beeindruckenden wirtschaftlichen Aufschwung und die positive Stimmung in Vietnam und er erklärt, wie das Land von der De-Risking-Strategie und der westlichen China-Politik profitiert. Hallo Horst Geike.
Hallo Frau Spieker.
Herr Geike, Sie sind gerade in Berlin unter anderem zur Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes. Was passiert eigentlich dabei?
Diese Konferenz ist für 3 Tage und sie ist für die deutschen Botschafter und Konsule um den Globus herum mit ausgewählten Personen, CEOs, Firmeninhaber, Verbandsdirektoren.
Ja, und interessant ist natürlich, dass Sie seit 1981 in Hongkong und in Vietnam leben und dass Sie quasi aus dieser Perspektive, aus einer asiatischen Perspektive sozusagen, einen Blick auf diesen Wirtschaftstag, auf dieser Konferenz werfen.
Als Außenstehender, aber natürlich auch Insider nach 40 Jahren in Asien, also wie Sie sagten, Hongkong und Vietnam und natürlich auch viele andere Länder im ASEAN-Bereich bis hin zu Japan, sieht man natürlich schon in den letzten 10 Jahren eine Veränderung. Vor 10 Jahren ging es alles um China. Wie können deutsche Firmen mit dem politischen Flankenschutz in China noch erfolgreicher werden, Investitionen machen, Investitionssicherheit? Und noch eine interessante Sache, eben dass also das Außenministerium wirklich auch sehr viel Fokus auf Asien hat, zu Recht. Das war das größte Expansionsfeld für deutsche Firmen, für Produktion, aber auch für Produkte zu verkaufen. Nun war jetzt eben die Umstellung, dass ja alles China plus one, De-Risking, Abhängigkeiten reduzieren.
Aber nicht nur in Deutschland, sondern alle schauen in diese Richtung, dieses De-Risking, China plus one. Auch Joe Biden fährt dieser Tage nach Hanoi, nach dem G20-Gipfel in Indien. Und wir sehen eine große Annäherung zwischen den USA und Vietnam mit einem großen Ausbau dieser bilateralen Beziehungen. Woher kommt das?
Die USA sind ja schon ein sehr, sehr großer Wirtschaftspartner mit Vietnam. Das ist auch in den letzten 20 Jahren passiert, most notably mit der Anbahnung von Intel vor 15 Jahren, ein 10 Milliarden Investment. Das war der Aufschlag. Der amerikanische Handel mit China ist 177 Milliarden. Der Handel mit Vietnam immerhin 125 Milliarden. Dazu muss man sagen, dass Vietnam ein Zehntel so groß oder China zehnmal so groß ist wie Vietnam. Also es ist bedeutend. Der Grund, dass er da jetzt hinfährt, ist einfach, um auch ein ganz starkes Zeichen zu China zu senden. Wir brauchen euch nicht so. Und diese Reise wird mit Spannung erwartet. Die Beziehungen sind sehr gut und die amerikanischen Präsidentschaftsreisen haben immer eine große Wirtschaftsdelegation dabei. Da wird ganz klar angesagt, ihr kriegt die Investitionen, die Fabriken, aber wir wollen dies und das im Gegenzug haben.
Was bedeutet diese engere Beziehung zwischen den USA und Vietnam für die Beziehung zwischen Vietnam und China wiederum?
Dass Vietnam ein großer Konkurrent zu China geworden ist, kann China Vietnam nicht übel nehmen. Das ist eine Entwicklung. Das ist eben der neue Tiger. China hat es ja selber verursacht, dass Industrie abgebaut wird und abzieht. Sie wollen es mehr verstaatlichen, mehr nationalisieren. Sie haben in China ja die ganzen Verletzungen der Intelligenzrechte und der Patente und solche Geschichten gesehen. Und da fühlen sich Investoren etwas wohler woanders. Also es wird kein neues Hightech-Werk von irgendjemandem in China aufgebaut werden. Aber in Vietnam kommen die jetzt.
Aber Vietnam ist auch ziemlich abhängig von China.
Wirtschaftlich nicht, aber sie haben eine große Grenze mit China. Ich muss so sagen, die haben schon gutes Verständnis, die beiden Länder. Das ist eine ganz, ganz konträre Situation. Auf der einen Seite trauen die meisten Vietnamesen China nicht, weil China jahrhundertelang Expansionsdrang betrieben hat. Auf der anderen Seite ist gerade jetzt in den letzten zwei Jahren wieder eine sehr große Annäherung zwischen den beiden Parteien gekommen. Es sind Schwester, kommunistische Schwesterparteien, der größten in der Welt. Und die haben eine Kooperation und ein Verständnis füreinander.
Aber nicht nur zwischen Vietnam und China, sondern auch zwischen Vietnam und Russland besteht eine enge Beziehung, richtig?
Hauptsächlich, weil sehr, sehr viele Vietnamesen in den 60ern, 70ern und 80ern in Russland studiert haben und Russisch sprechen. Und die sind jetzt einige von denen in den höchsten Ämtern des Landes. Und deshalb ist sehr viel Verständnis zwischen den Ländern. Und Vietnam ist ja eins der wenigen Länder, die die Sanktionen und die Verurteilung von Russland in der UN nicht mit unterschrieben haben.
Richtig.
Das heißt nicht, dass sie das für gut heißen mit diesem Angriffskrieg in Ukraine. Aber sie sagen, wir haben selber so viele Probleme gehabt mit Aggression und Vietnamkrieg und so weiter. Wir wollen nicht involviert sein und wir mischen uns nicht ein.
Wie groß ist eigentlich die Sorge in Vietnam, dass China diese Gebietsansprüche immer weiter ausdehnen könnte, auch im südchinesischen Meer und auf Taiwan? Rechnen Sie damit, dass China tatsächlich Taiwan in den nächsten Jahren einverleibt?
Aufgeben werden sie das niemals, solange die kommunistische Partei China so im Griff hat. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es da jetzt einen Übernahme- oder Angriffskrieg geben wird.
Jetzt hatten Sie vorhin auch erzählt, dass das Interesse an Vietnam sehr groß ist im Rahmen dieser De-Risking-Strategien der westlichen Länder. Woran merkt man das ganz konkret, wenn man in Vietnam ist? Ist da was zu spüren?
Vietnam ist mit Sicherheit die Nummer eins, wenn man spricht von China Plus One. Danach ist Malaysia und dann teilt es sich ein bisschen auf. Aber die größten Neuindustrialisierung und die Abwanderung von China geht nach Vietnam.
Woran liegt das?
Es fing alles an vor drei Jahren mit der EU-Freihandelsabkommen, das modernste und größte und wichtigste Freihandelsabkommen, das abgeschlossen wurde. Und das war schon mal ein guter Start, auch für den Handel und für die Produkte, die dann in Vietnam produziert werden und dann in die EU gehen und natürlich auch zum Teil in Amerika natürlich. Es ist der stabile Rechtsrahmen, das moderne Investitionsrecht und da gibt es auch ein Investment Protection Recht, dass sie eine 100% Foreign Company haben können und die meisten sind das, also 100% Ausländerbesitz, dass sie Landpacht haben bis 49 Jahre. Sie können ihren Gerichtsstand aussuchen nach den ihren Verträgen und ihrer Investmentlizenz und Korruption, ja, wird allmählich besser und weniger. Es ist also ein Land mit 100 Millionen Einwohnern, wovon der Durchschnittsalter ist 30 Jahre. Ausbildung ist gut, aber Fachkräfte haben wir einen Mangel.
Jetzt haben Sie aber auch den Vergleich mit Deutschland. Und wo stehen die beiden zueinander, was das Thema Bürokratie und Regulierungen angeht?
Ja, ist ganz anders. In Deutschland ist alles sehr viel klarer. Und wir haben in Vietnam eben nicht einen One-Stop-Service, Sie müssen arbeiten erst mit der Zentralregierung über mindestens 3 oder 4 Ministerien. Und dann gehen Sie in die Provinz, wo Ihr Investment ist. Und dann fangen Sie dasselbe nochmal an mit den Abteilungen dieser Ministerien. Kann frustrierend sein, aber jedes Jahr gibt es mehr Investments und der Umsatz läuft und der Umsatz steigt. Und allgemein sind die deutschen Firmen eigentlich recht zufrieden und die internationalen Firmen in Vietnam.
Aber es klingt so, als wäre da im Lande wirklich so ein bisschen Aufbruchstimmung. Täuscht das? Also haben die Vietnamesen, die Durchschnittsvietnamesen, haben sie wirklich das Gefühl, dass es ihren Kindern besser gehen wird als sich selbst? Weil ich glaube, in vielen westlichen Gesellschaften ist es derzeit so, dass die Stimmung nicht ganz so rosig ist. Man hat den Krieg in der Ukraine, man hat die Pandemie erlebt, man hat Wachstumsraten, die nicht 8% sind. Ist die Stimmung in Vietnam insgesamt etwas positiver als in westlichen Gesellschaften derzeit?
Die Stimmung ist eigentlich recht positiv. Und nur so kann die Kommunistische Partei, das gilt auch für China, sich weiterhin behaupten. Wenn jedes Jahr es der Familie etwas besser geht, die Education besser wird, die Gesundheitsversorgung besser wird und man mehr Geld in der Tasche hat und nicht nur leere Versprechungen bekommt, wie das eben der Zusammenbruch der USSR war, der sowjetischen Republiken, dann kommt keiner auf die Idee, dass er morgen 2-Parteien-System haben will und zur Wahl gehen will.
Sehr interessant. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und bis ganz bald.
Danke, Frau Spieker.
Seit 2 Wochen haben wir eine neue Podcast-Reihe hier bei The Pioneer, das Executive Modus Briefing. Rund um das Thema Rhetorik zeigt Ihnen Dr. Stefan Wachtel den Weg zum perfekten Auftritt. In der ersten Folge hat er analysiert, welche Faktoren dazu beitragen, dass Führungswirkung misslingt. In der aktuellen 2. Folge erklärt er, wie man Führungswirkung entfaltet.
Kommunikationsberater sind ja häufig Psychologen der Kommunikation. Und ich bin dagegen so eine Art Mechaniker der Executive-Kommunikation. Ich bin so eine Art Ingenieur. Das bin ich ganz leidenschaftlich mit ganz praktischem Rat zu Auftritten. Der Rhetorikmechaniker dreht zwar an Schrauben und Hebeln, damit Menschen besser verstanden werden und besser wirken, aber viele von uns haben, teils nach vielen Jahren Rhetoriktraining, gesehen, dass das alles nicht reicht. Wer Wirkung erzielen will, der muss im richtigen Film sein. Ganz entscheidend.
Weißt du, was dein Problem ist, John Nero? Du hast einfach zu viel Freizeit. Was du brauchst, ist ein Job.
Und darum geht es in dieser Episode, um in diesen richtigen Film zu kommen. Das ist wichtig und das scheint mir die Essenz der Führungswirkung zu sein. Wenn ich hier sage, es besteht Handlungsbedarf, dann bekomme ich oft zu hören, aber der Chef, der ist doch authentisch, so ist er doch. Und ich sage Ihnen, das Etikett authentisch ist im Bunde mit der Weigerung, an sich zu arbeiten. Heften Sie dieses Etikett authentisch einem Menschen an und augenblicklich schwindet die Chance auf Lernen. Der hört auf zu lernen, die hört auf zu lernen. Wir bleiben, wie wir sind. Nicht gut, aber wenigstens sind wir dann authentisch. Ich lasse mich nicht verbiegen. Ihr kennt diesen Satz. Ich bleibe in meinem Film. Aber dieser Film ist langweilig. So erzielen wir keine Führungswirkung.
Sie finden die aktuelle 2. Folge unseres Rhetorik-Podcasts exklusiv auf thepioneer.de und in unserer Podcast-App. Den Weg dahin finden Sie über die Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts. Am Wochenende erscheint dann Folge 3 zum Thema weibliche und männliche Rhetorik.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keiner so gut wie meine Kollegin Anne Schwed in New York. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Der amerikanische Elektroautobauer Lucid überlegt gerade, nach China zu expandieren. Ist das eine gute Idee, Anne?
Ja, also ich glaube, da kommt irgendwann kein E-Auto-Hersteller mehr dran vorbei. China ist der größte Automarkt und Experten sehen es auch als den Markt, der am schnellsten und in Masse E-Autos auf die Straße bringen wird. Dass Lucid da jetzt mitmischen will, kommt auch nicht von ungefähr. Das Unternehmen hat ja zuletzt schon ein ehemaliges Führungsmitglied von dem chinesischen E-Auto-Startup NIO eingestellt. Daher wird jetzt also wohl auch der Push in diese Richtung kommen. Einen konkreten Zeitplan, wann die Expansion in Richtung China losgehen soll, gibt's aber noch nicht. So oder so schläft aber die Konkurrenz nicht und in China muss sich Lucid dann zwischen NIO, BYD und Tesla einen Namen machen. Lucid hatte zuletzt seine Fabrikkapazitäten in Arizona deutlich ausgebaut und ist auch kurz davor, einen SUV rauszubringen. Allerdings steht das Unternehmen jetzt auch krass unter Druck, mal irgendwann Gewinne zu machen. Die Verluste wurden im letzten Quartal größer und das, obwohl auch der Umsatz stieg. Die Stellenstreichung von 18% im März hat die Kosten nicht wirklich nach unten bringen können. Bisher positioniert sich Lucid eher als teures Luxus-E-Auto. Man will sich jetzt aber auch in dem unteren Preissegmenten stärker aufstellen, um den Massenmarkt zu erreichen. Also können wir echt mal gespannt sein, was da noch so kommt.
Und Anne, der Dollar ist gerade wieder ziemlich stark im Kurs. Woran liegt es?
Ja, genau, der Dollarindex ist so hoch wie seit März nicht mehr und jetzt schon die 8. Woche in Folge am Steigen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die US-Wirtschaft momentan verglichen mit anderen Wirtschaften echt richtig gut dasteht. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin stark und die Leute geben weiter viel Geld aus, auch wenn sie sich dadurch jetzt so langsam immer weiter verschulden. Im Vergleich dazu sieht es in China und Europa gerade eher mau aus. In China bleibt der Nach-Corona-Boom aus und Europa lässt sich von den Zinserhöhungen und der hohen Inflation runterziehen. Wir sollten uns darüber aber nicht freuen. Immerhin bringt ein starker Dollar häufig auch einen schwachen Aktienmarkt mit sich, weil vor allem international operierende Firmen unter diesen Währungseffekten leiden. Also wenn sich dieser Aufwärtstrend beim Dollar weiter fortsetzt, dann könnte es düster werden für die Aktienanleger.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Na, wie sich Jugendliche heute teilweise kleiden. Jogginghose, bauchfreies Top, kurze Shorts, zerrissene Jeans, all das gehört zum Kleidungsrepertoire vieler Teenies. Schön sieht das nicht immer aus, aber sollte man es deswegen gleich verbieten? Ja, findet der Bundeselternrat. Schüler sollen anständig gekleidet zum Unterricht kommen und nicht in Freizeitgarnitur. Wir empfehlen Schulen, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen, sagte Christiane Gotte, Vorsitzende des Bundeselternrats. Dieser Konsens soll dann auch in den Hausregeln der Schulen verschriftlicht werden. Wer dagegen verstößt, soll nach Hause, um sich umzuziehen. Die Schüler finden das nur bedingt gut, wie eine Umfrage von NTV zeigt.
Ich find's kacke, dass man die Schüler nach Hause schickt, da sie Unterrichtsstoff nicht mitbekommen.
Ich finde es eigentlich eine gute Idee, weil da sieht man halt in der Schule nicht aus wie ein Penner, sage ich jetzt mal.
Früher hat man in Deutschland über Schuluniformen diskutiert, heute ist es die Kleiderordnung. Abgesehen davon, dass solche Vorhaben in Deutschland rechtlich nur schwer durchsetzbar sind, gehört es doch zum Selbstbestimmungsrecht, wie er oder sie sich kleiden wollen. Christiane Gotte sieht aber in solch einer Regelung noch einen weiteren positiven Aspekt. Sie sagt: Vor allem Mütter sehen einen Vorteil in Schulkleidung. Sie sind die morgendlichen Diskussionen um angemessene Kleidung leid. Zitat Ende. Ich als Mutter kann nur sagen, meine Kinder sollen sich kleiden, wie sie sich wohlfühlen. Solange sie nicht frieren oder schwitzen, ist mir alles recht. Und ehrlich gesagt, als wir Mütter noch Teenies waren, griffen wir auch mal gerne zu der Hotpants oder zum bauchfreien Top.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Färöerinseln einfach die Grenzen dicht machen, um in Ruhe so eine Art Inventur zu machen. Einmal im Jahr schließt der Flughafen der kleinen Inselgruppe im Nordatlantik für ein Wochenende und dann sind die 55.000 Färöer ganz unter sich. Es sei denn, man will an dem Wochenende helfen bei der Ausbesserung von Wegen und Straßen, dem Reparieren von Weidezäunen und Toren und dem Malen von Wegweisern. Diese Art von zupackenden Touristen sind an diesem Wochenende dann doch gewollt. Die heißen dann natürlich nicht Touristen, sondern Volunteers. Axel Johansen, der amtierende Premierminister, freut sich auf die Freiwilligen, die die Färöer bei den landesweiten Ausbesserungsarbeiten unterstützen.
However, we invite volunteers from abroad to lend us a helping hand by working side by side with locals, maintaining walking trails, fences and viewpoints to preserve our beautiful nature.
Und es ist ja nicht so, als dass es gar nichts dafür geben würde, dass man seine reine Arbeitskraft zur Verfügung stellt und nicht entlohnt wird.
In return, the Faroe Islands will provide free food and stay for everyone who helps out. I hope to see as many as possible on the last weekend of April. Thank you.
Es gibt also Kost und Logis bei Einheimischen, die einen an diesem Wochenende mit heimischen Spezialitäten verwöhnen. Also viel Schaf und viel Fisch wahrscheinlich. Aber das ist noch nicht alles. Jeder Freiwillige bekommt auch eine selbstgestrickte Wollmütze obendrauf. In diesem Jahr haben immerhin 3.500 Volunteers an diesem besonderen Wochenende der Begegnung teilgenommen. Beworben haben sich dreimal so viele. Haben Sie Lust bekommen auf viel frische Luft, Schwielen an den Händen und eine Wollmütze? Die Bewerbungsseite für 2024 ist von der Regierung ab sofort freigeschaltet. Den Weg dahin finden Sie ganz bequem in unseren Shownotes. Viel Glück! Das Volunteerism-Wochenende findet dann wie immer am letzten Aprilwochenende statt. Also wenn es klappt, die warmen Söckchen nicht vergessen. There are so many roads you can walk till they are closed. All I want is to see what lies beyond. So come with me and dive into another life and write history for you and me on the map. They drew so many lines and I don't know why anyone should still listen to these rules. I think it's time to leave and find another road. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. When everybody knows that people always cross the border, then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows. Told.